Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Sitzung der Vorlesung. Thema der heutigen Sitzung: Definition und Entwicklung der Staatstätigkeit. Sie kennen das ja schon. Ich gehe mal ganz kurz noch mal darauf ein, was haben wir in der vergangenen Sitzung behandelt. Wir hatten uns Erklärungsansätze angeschaut, wie man erklären kann, wann und in welchen Situationen und wie der Staat tatsächlich aktiv wird, wenn er ins Wirtschaftsgeschehen eingreift. Wir hatten uns einerseits die ökonomische Erklärung angeschaut, die auf die Logik des Marktversagens zielt, uns angeguckt, verschiedene Güterarten, die entstehen, wenn verschiedene Bedingungen für einen funktionierenden Markt nicht vorliegen. Die eine Bedingung für einen funktionierenden Markt ist die Ausschließbarkeit vom Konsum und die andere Bedingung für den funktionierenden Markt ist der rivalisierende Konsum eines Gutes. Wenn eine von beiden Bedingungen oder auch beide Bedingungen nicht vorliegen, dann kommt es zu einem partiellen oder zu einem vollständigen Marktversagen. Und dann haben wir verschiedene Güterformen, die tatsächlich staatlichen Eingriff oder staatliche Bereitstellung brauchen, um in der einen oder anderen Form Marktversagen zu korrigieren. Wir hatten dann festgestellt, dass diese Marktversagenserklärung weder als normative noch als positive Theorie staatliches Handeln gut und umfassend erklären kann, weil sie eben Situationen nicht erklären kann, in denen kein Marktversagen vorliegt und der Staat trotzdem handelt oder umgekehrt, in denen Marktversagen vorliegt und der Staat nicht handelt. Und hatten uns dann als zweites die politische Erklärung von Staatshandeln angeschaut, wie staatliches Handeln definiert wird unter politischen Bedingungen. Die Krux bei dieser politischen Erklärung ist, dass man feststellt, dass die Definition, dass Marktversagen vorliegt, gleichzeitig gefällt wird und von der gleichen Personengruppe gefällt wird, wie die Entscheidung darüber, wie viel und welche Art staatlichen Handels notwendig ist. Und im letzten Teil, wie handelt der Staat, hatten wir uns verschiedene Instrumente angeguckt, wie der Staat eingreifen kann über Steuern, über Subventionen, über Regulierungen oder auch über verschiedene Kombinationen von diesen Instrumenten. Heute wenden wir uns jetzt der Frage zu, was ist eigentlich der öffentliche Sektor? Wie können wir den öffentlichen Sektor gegen nicht öffentliche Teile der Volkswirtschaft abgrenzen? Wir werden uns also zunächst verschiedene Möglichkeiten der Definition und der Abgrenzung angucken, uns dann mit Staatsquoten beschäftigen, also einer Möglichkeit der Messung des öffentlichen Sektors und dann im zweiten Teil uns Erklärungsansätze anschauen, was zum Wachstum von Staatsaufgaben, von Staatsausgaben führt. Zunächst, warum macht es überhaupt Sinn, den staatlichen Sektor abgrenzen und vielleicht auch bemessen zu wollen? Ihr könnt ja sagen, okay, der ist doch einfach da, was soll das? Vielleicht ist viel interessanter, sich gleich anzugucken, wie alloziert wird, welche Güter produziert werden. Aber zunächst mal geht es heute darum, ein Verständnis dafür zu bekommen, dass es gar nicht so trivial ist, festzustellen, was ist eigentlich überhaupt öffentlicher Sektor? Und weil auch vor allem die Größe des öffentlichen Sektors im Hinblick auf die Staatsverständnisse, die wir in der vergangenen Sitzung thematisiert haben, also zum Beispiel, ob ich jetzt ein liberales Staatsverständnis habe, ein Wohlfahrtsstaatsverständnis oder den Staat vor allem als Gewährleistungsstaat ansehe, aus diesen normativen Voreinstellungen resultiert auch meine Bewertung, ob ich es gut finde, wenn der staatliche Sektor groß oder nicht so groß ist. Und von daher kann es durchaus interessant sein, sich anzugucken, wie groß der staatliche Sektor denn tatsächlich ist. Nicht zuletzt auch, um das zu tun, was wir als Politikwissenschaftler immer gerne tun, um zu vergleichen, um die Größe des öffentlichen Sektors über Zeit hinweg zu vergleichen oder auch zwischen verschiedenen Systemen zu vergleichen. Zugleich gewinnen wir ein Verständnis über die Zusammensetzung von Einnahmen und Ausgaben und können dann eben auch, wenn wir konstatieren, dass tatsächlich über die Zeit ein Staatswachstum stattgefunden hat, können wir uns auf die Suche nach Erklärungen machen. Und in der Tat gibt es diese Beobachtung, das ist eine sehr robuste Beobachtung, nach Adolf Wagner bereits Ende des 19. Jahrhunderts, also des vorletzten Jahrhunderts, formuliert als das Gesetz der wachsenden Staatstätigkeit. Und Wagner hat damals eben festgestellt, dass geschichtliche, zeitliche und räumliche, verschiedene länderumfassende Vergleiche zeigen, dass bei fortschreitenden Kulturvölkern regelmäßig eine Ausdehnung der Staatstätigkeiten und der gesamten öffentlichen, durch die Selbstverwaltungskörper neben dem Staate ausgeführten Tätigkeiten erfolgt. Also was heißt es kurz zusammengefasst und auf Neudeutsch, dass wir feststellen können, dass sozusagen mit gewissen Modernisierungsfaktoren tatsächlich Staatstätigkeit in Staaten beobachtbar zunimmt. Und daraus folgt dann eigentlich abgeleitet auch das zweite Gesetz, nämlich das Gesetz der wachsenden Ausdehnung des Finanzbedarfs. Je aktiver ein Staat wird in der Produktion von Gütern und Dienstleistungen, desto mehr Geld braucht er vermutlich auch, um diese Güter und Dienstleistungen bereitzustellen. Beide Gesetze sind, ich schreibe hier absichtlich, tendenziell bestätigt. Denn wir werden nachher sehen, wenn wir uns die langen Reihen angucken, der Staatsquoten, dass dieses Gesetz der wachsenden Staatstätigkeit für westliche Industrienationen so vor ungefähr 20, 30 Jahren eigentlich aufgehört hat zu gelten. Seitdem haben wir auf hohem Niveau quasi Stagnation. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich in der Langfrist feststellen, dass diese Staatstätigkeit zugenommen hat. Wir sehen es auch in anderen Teilen der Welt, die noch nicht ganz so hoch industrialisiert sind, dass hier auch tatsächlich Staatstätigkeit häufig zunimmt. Und wenn man sowas beobachtet, fragt man sich als guter Wissenschaftler natürlich nach den Ursachen. Die werden wir uns nachher genauer angucken. Zunächst ein paar definitorische Abgrenzungen. Wer oder was ist eigentlich der Staat? Wir haben ganz am Anfang in der ersten Sitzung auch schon mal so eine Liste an Aufzählungen kennengelernt. Gebietskörperschaften, staatliche Institutionen, staatliche Unternehmen zählen zum Staat. Es gibt von der sogenannten ESVG, von dem Europäischen System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, gibt es eine Definition für den öffentlichen Sektor, für den Sektorstaat. Diese Definition gilt seit 2014 in allen europäischen Mitgliedstaaten. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, eben relativ gut auch vergleichende Statistiken zu erstellen und auf die Weise den öffentlichen Sektor zu vergleichen. Und diese Definition nach dem ESGV, die besagt, der Sektorstaat umfasst institutionelle Einheiten, die zu den Nicht-Marktproduzenten zählen, deren Produktionswert für den Individual- und Kollektivkonsum bestimmt ist, die sich mit Zwangsabgaben von Einheiten anderer Sektoren finanzieren, sowie institutionelle Einheiten, die hauptsächlich Einkommen und Vermögen umverteilen. Also es sind eine ganze Reihe von Elementen in dieser Definition. Zunächst einmal, es sind institutionelle Einheiten. Was verstehen wir unter einer institutionellen Einheit? Das steht direkt unten drunter. Es ist ein wirtschaftlicher Entscheidungsträger, der sich durch ein einheitliches Verhalten und durch eine vollständige Rechnungsführung auszeichnet. Also in dem Moment, wo wir sehen, eine wirtschaftliche Organisation, die eigenständig Entscheidungen trifft, hat auch einen eigenen geschlossenen Haushalt, ist es eine institutionelle Einheit. Wenn sie eben haushälterisch an irgendwelchen anderen Institutionen dranhängt, ist es keine eigene institutionelle Einheit. Allerdings gibt es auch eine Menge institutionelle Einheiten, die nicht zum Sektorstaat gehören. Deswegen werden diese institutionellen Einheiten hier weiter qualifiziert. Zunächst mal, sie zählen zu den Nichtmarktproduzenten. Wir werden gleich nochmal uns genauer angucken. Das Nichtmarktproduzentenkriterium ist hier unten nochmal aufgeführt. Das bedeutet, ich kann zwar durchaus Umsätze erzielen, also das heißt, ich kann am Marktgeschehen teilnehmen, wenn aber meine Umsatzerlöse 50% der Produktionskosten nicht übersteigen und maximal das 20% des Umsatzes außerhalb des Staatssektors erwirtschaftet werden, dann zählt ein Unternehmen zu den Nichtmarktproduzenten. Also das sind einfach Setzungen, definitorische Setzungen, um zu klassifizieren, wie ich diesen Sektorstaat abgrenze. In der Regel sind eben solche institutionellen Einheiten, die nicht Marktproduzenten sind, selbst wenn sie eben tatsächlich Güter und Dienstleistungen produzieren und auch auf dem Markt vertreiben, dann tun sie das doch hauptsächlich innerhalb des öffentlichen Sektors und in der Regel eben auch nicht gewinnorientiert. Deswegen dieses 50%-Kriterium, dass die Umsatzerlöse 50% der Produktionskosten nicht übersteigen dürfen. Auf die Weise können wir also sehr stark formalisiert diesen Sektorstaat abgrenzen. Es sind noch ein paar weitere Bedingungen hier dabei. Also der Produktionswert ist für den Individual- und Kollektivkonsum bestimmt. Und ganz wichtig ist, dass sie sich mit Zwangsabgaben finanzieren, also überwiegend eben steuerfinanziert sind oder auch eben Sozialversicherungsträger fallen darunter. Und außerdem fallen institutionelle Einheiten, also der Satz ist so zu lesen, umfasst institutionelle Einheiten die, bla 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 bla, sowie institutionelle Einheiten die, und zwar die Einkommen und Vermögen umverteilen. Also das heißt, alle Institutionen, die wir zum Beispiel im ganzen Bereich der sozialen Sicherung kennen, die eben Arbeitslosensicherung auszahlen, Krankenversicherungen auszahlen, Sozialhilfe auszahlen, sind umverteilende Institutionen und werden dem Sektorstaat zugerechnet. Auf die Weise, das klingt, klingt nach einer sehr umständlichen Definition, aber sie ist tatsächlich relativ gut handhabbar, wenn man die entsprechenden Informationen zur Verfügung hat, um festzustellen, ob eben ein bestimmtes Unternehmen oder eine Organisation dem öffentlichen Sektor zuzuzählen ist oder nicht. In diesem europäischen System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gibt es auch diesen Entscheidungsbaum hier. Und da kann man im Prinzip für jede institutionelle Einheit so eine Reihe von Fragen abprüfen und dann am Ende dazu kommen, ob das sich hier jetzt eben um eine staatliche oder um eine nichtstaatliche Einheit handelt. Das erste nochmal, ist es eine eigene institutionelle Einheit? Wenn das der Fall ist, dann kann ich hier weiter nach unten gehen. Wenn es keine eigene institutionelle Einheit ist, dann ist sie wahrscheinlich Teil einer Einheit und damit gehört sie sozusagen, ist sie nicht mehr eigenständig. Wenn ich festgestellt habe, dass es eine eigenständige Einheit ist, kommt die nächste Frage: Kontrolle. Wird die Einheit vom Staat kontrolliert? Wenn das der Fall ist, gehe ich weiter nach unten. Wenn es nicht vom Staat kontrolliert ist, sage ich, okay, es ist zwar eine institutionelle Einheit, aber privat. Dann kommt die Frage nach der Nicht-Marktproduzenten-Eigenschaft, also das 50%-Kriterium. Es ist zwar sozusagen es produziert, aber überwiegend nicht für den Markt. Ist das der Fall, dann würde ich es als Einheit des Staates bezeichnen. Ist das nicht der Fall, dann wäre es irgendeine andere Form von Institution. Und da sie in dem Fall schon staatlich kontrolliert ist, ist sie dann eben eine öffentliche Kapitalgesellschaft, also nicht mehr rein privat. Auf die Weise kann man so schichtweise vorgehen. Was für Sie wichtig ist zu merken, sind tatsächlich diese verschiedenen Prüfkriterien, institutionelle Einheit, Kontrolle durch den Staat, Nichtmarktproduzent, wie es auch in der Definition eben schrittweise angegeben ist. Wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Das ist das sogenannte Schalenkonzept. Das finden Sie auch in dem Text von Hanke und Baumann in der Pflichtliteratur. Und da kann man sich das sehr schön so wie so eine Zwiebel in Schichten vorstellen. Wir haben in der Mitte die Kernhaushalte. Zu den Kernhaushalten, also sozusagen zum Kern des staatlichen Sektors, gehören Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und die Sozialversicherungen. Das ist relativ übersichtlich. Und jenseits dieser sogenannten Kernhaushalte haben wir diese Extrahaushalte. Und bei den Extrahaushalten sehen Sie ja, was da so alles gelistet ist. Das sind so einzelne Bestände, öffentliche Hochschulen, Landesbetriebe für Straßenbau, Versorgungsrücklagen, Versorgungsfonds, statistische Ämter oder Zweckverbände. Die gehören dann noch hier zum öffentlichen Gesamthaushalt, also zum staatlichen Sektor, werden auch bezeichnet als öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen. Also hier unten haben wir die Fonds, wir haben Einrichtungen und wir haben Eigenbetriebe und sowas. Also das wird auch noch zum Gesamthaushalt des Staates gezählt. Und in der äußeren Schale, die hier noch ist, das ist dann zwar öffentlicher Bereich, aber eben nicht mehr staatlicher Bereich. Und dazu gehören die sogenannten sonstigen FEU, also sonstige Fonds, Einrichtungen, Unternehmen. Und da sehen Sie da sowas wie Krankenhäuser dabei, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen und Zweckverbände. Also das heißt, die haben zum Teil zum Beispiel noch öffentliche Aufgaben. Sie haben auch eine Teilfinanzierung möglicherweise durch die öffentliche Hand. Sie sind häufig auch öffentliche Kapitalgesellschaften oder eine Gemeinde ist zum Beispiel Volleigner von so einem Unternehmen. Aber sie haben eben separate Haushalte und werden deswegen nicht mehr sagen, zum engeren staatlichen Bereich gezählt, sondern zum weiteren staatlichen Bereich, eben gemessen an dieser Prüfung. Die wären dann zum Beispiel hier öffentliche Kapitalgesellschaften, aber vielleicht zum Beispiel, weil sie das Marktproduzentenkriterium nicht erfüllen, sind sie dann eben nicht mehr Teil des Staates im engeren Sinne. Hier sehen wir jetzt noch, was wir so alles haben an staatlichen Einheiten in Deutschland. Das kennen wir im Grunde genommen auch schon. Wir haben hier die Kernhaushalte, also das, was im Schalenkonzept ganz in der Mitte ist, das Schwarze, der Bund, die 16 Länder, 12.500 Gemeinden und die Sozialversicherungsträger. Und was eben auch noch dazugehört zum staatlichen Sektor, hier die äußere, die graue Schale, die Extrahaushalte und staatlichen FEU, Sondervermögen, Hochschulen und so weiter. Und dann eben der nicht staatliche öffentliche Bereich, hier die weiße Schale ganz außenrum. Also so kann man eben sich dieses Phänomen Staat tatsächlich juristisch, ökonomisch messbar und greifbar machen. Und was wir eben auch sehen an dieser Abgrenzung, auch vor allem finde ich hier an dem Entscheidungsbaum nochmal sehr schön, es ist manchmal wirklich nicht so eindeutig, es ändert sich auch. Wenn sich eine Rechtsform ändert, wenn sich tatsächlich der Kapitalanteil ändert, den die öffentliche Hand hält an einem Unternehmen, oder wenn sich der Anteil am Markt verändert, den er tatsächlich den Unternehmen über Gewinn einnimmt, dann kann es sein, dass tatsächlich ein ehemals staatlicher Institution plötzlich nicht staatlich wird oder umgekehrt. Deswegen ist das tatsächlich, wenn man es empirisch messen möchte, vor allem wenn man es europaweit ländervergleichend messen möchte, manchmal nicht ganz trivial, wo man etwas zuordnet. Und dadurch kann es natürlich auch zu Unschärfen oder Veränderungen kommen. Vom Prinzip her ist wichtig, dass Sie wissen, es gibt nach dem europäischen System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung diese verschiedenen Kriterien, die eben zu diesen unterschiedlichen Sektoren führen, sagen von Kernhaushalten, Extrahaushalten und dem öffentlichen Bereich, und dass auf die Weise das typischerweise abgestuft wird. Die Schwierigkeit an dieser ganzen Messung ist, dass es keine einheitliche Systematik gibt, wie man es ausweist, wie man auch berechnet, wie viel Geld zum Beispiel in diesen Haushalten steckt. Und deswegen zeigen Hanke und Baumann auf eine sehr schöne und übersichtliche Weise zwei konkurrierende oder parallele Systeme, wie der öffentliche Sektor in Deutschland typischerweise erhoben und gemessen wird. Das eine ist die sogenannte Finanzstatistik und das andere ist die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Und diese beiden Systeme, es gibt auch noch ein paar andere, wenn Sie sich den Text angucken, werden Sie das feststellen, das sind die dominanten Systeme, die in Deutschland Verwendung finden, eben zum Beispiel, um solche Grafiken zu erstellen oder auch um die Zahlen zusammenzutragen, die wir uns nachher angucken werden. Es gibt allerdings zwischen der Finanzstatistik und der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wesentliche Unterschiede, die hier in der Tabelle mal so vergleichend nebeneinander gestellt sind. Gucken wir uns mal die Unterschiede zeilenweise an. Zunächst mal ist es in der obersten Zeile, in der Kopfzeile, sehen Sie schon, es ist eine unterschiedliche Bezeichnung. Ob ich jetzt Staat sage oder ob ich öffentlicher Sektor sage. In der Finanzstatistik wird der Staat als öffentlicher Gesamthaushalt bezeichnet. In der VGR wird er als Staatskonto bezeichnet. Und in der nächsten Zeile sehen wir dann auch schon, die Finanzstatistik ist eine Form der Rechnungslegung und Prüfung von Haushalten, die ausschließlich für den öffentlichen Haushalt erfunden wurde und dort angewendet wird, wohingegen in der VGR der Staat einer von 5 Teilsektoren ist. Das heißt, bei der VGR geht es nur unter anderem darum, die Größe des Staates zu messen. Und es geht primär darum, tatsächlich die gesamten volkswirtschaftlichen Produktionen, Transferaktionen und Aktivitäten abzubilden. Und in diesem gesamten volkswirtschaftlichen System ist der Staat natürlich wichtig, aber es gibt den privatwirtschaftlichen Sektor, es gibt noch andere nichtstaatliche Sektoren, die interagieren. Und diese verschiedenen Sektoren bekommen in der VGR eigene Konten und eben das Staatskonto weist dann wiederum im Wesentlichen das aus, was in der Finanzstatistik unterm öffentlichen Gesamthaushalt läuft. Die Finanzstatistik hat als Organisationssystem, als Systematik die sogenannte kamerale Haushaltsstatistik. Das ist eine Form der Rechnungslegung, die ist relativ altmodisch, um es mal so zu sagen. Die wurde eingeführt, also die wurde eigentlich schon wirklich im 18. Jahrhundert entwickelt, als man überhaupt angefangen hat, öffentliche Haushalte zu kontrollieren und Buch darüber zu führen. Und es basiert, wenn wir hier mal ein Stückchen weiter nach unten gehen, sie basiert eben tatsächlich auf der Buchung von Kasseneingängen und Kassenausgängen. Also kann man sich wirklich ganz bildlich vorstellen, wie mit einer Registrierkasse, jedes Mal, wenn ich das Rädchen drehe und es klingelt, ich mache die Kasse auf und nehme Geld raus oder ich lege Geld rein, dann ist das sozusagen ein Fall für eine Buchung. Dementsprechend wird die kamerale Haushaltsstatistik eben nach Einnahmen und Ausgaben gebucht, und zwar immer genau dann, wenn Geld reinfließt oder wenn Geld rausfließt. Das ist das grundsätzliche System, das heute noch verwendet wird auf Bundesebene, zur Haushaltssystematisierung auf Landesebene ebenso. Nur auf der kommunalen Ebene sind wir von der Kameralistik sehr weitgehend abgekommen. Die Kommunen buchen heutzutage überwiegend doppisch. Die doppelte Buchführung in Konten ist ein System der Rechnungslegung, das eigentlich aus dem privatwirtschaftlichen Bereich übernommen wurde und hat den großen Vorteil, dass ich eben nicht nur diese kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben buchen kann, sondern dass ich auch Forderungen und Verbindlichkeiten buchen kann und dass ich auch in der Zeitlichkeit etwas flexibler bin. Also Sie können sich ja schon vorstellen, wenn Sie jetzt als Studenten ein Girokonto haben und Sie machen eine Überweisung, dann oder Sie bekommen auch eine Rechnung, dann ist das Rechnungsdatum, hat einen Termin und wenn Sie die Überweisung anweisen, hat es einen anderen Termin und bis das schließlich von Ihrem Konto abgezogen wird, ist es ein dritter Termin. In der Finanzstatistik wird das Ganze erst dann wirksam, wenn es von Ihrem Konto verschwunden ist. Das heißt, solange das von Ihrem Konto nicht verschwunden ist, haben Sie keinerlei Nachweis darüber, was zum Beispiel an Kosten noch auf Sie zukommt. Das ist so ein Grund, warum die Doppik sinnvolleres System ist oder warum viele auch auf die Doppik umgestellt haben. Aber die Finanzstatistik ist eben ein etabliertes System der Rechnungslegung. Sie wird noch verwendet und sie dient eben tatsächlich auch zur Systematisierung der Haushalte auf Bundes- und Länderebene. Was wir in der Finanzstatistik sehen, sind die Kernhaushalte und die Sondervermögen, aber eben keine ausgegliederten Haushalte. Deswegen im Zuge der zunehmenden Ausgliederung von Teilhaushalten aus den Kernhaushalten, vor allem auf kommunaler Ebene, durch die Gründung von Eigenbetrieben zum Beispiel, wurde es dann auch mithilfe der Kameralistik schwieriger, tatsächlich eine komplette Finanzübersicht über kommunale Finanzen zu behalten. Das ist mit ein Grund, warum man dann auf kommunaler Ebene auf die Doppik umgestiegen ist. Ich habe früher in Vorlesungen immer versucht, irgendwie so einen Sinn da noch Ihnen zu vermitteln oder Ihren Vorgängern, warum sowas so funktioniert. Mittlerweile bin ich der Auffassung, es hat nicht wahnsinnig viel Sinn, das Ganze. Es ist wirklich schlicht und ergreifend pfadabhängig. Es ist ein System, das sich etabliert hat, das sehr verbreitet ist, das auch erlaubt, in der Langfrist sozusagen rückwirkend Zahlen miteinander zu vergleichen. Und das ist mit ein Grund, warum man nach wie vor daran festhält. Und wir haben dann eben über das europäische System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung im Grunde genommen ein neueres, moderneres System, das stärker auf internationale Vergleichbarkeit angelegt ist. Das existiert parallel dazu, schlicht und ergreifend. Und wir werden mit beiden Systemen arbeiten. Ich stelle Ihnen deswegen, also wir arbeiten damit nicht, Gott sei Dank, also richtig, also mit Buchen oder so bräuchten Sie mich auch nicht fragen. Ich stelle Ihnen das vor, damit Sie wissen, es gibt das. Deutsche, also die Einnahmen und Ausgaben der Haushalte in Deutschland, die werden eben in der Finanzstatistik gebucht und werden unter anderem auch im Staatskonto der VGR ausgewiesen. Das muss Ihnen klar sein, damit, wenn Sie irgendwo Zahlen lesen und da steht gemäß dem System der ESGV oder gemäß der Darstellung der VGR oder gemäß der Finanzstatistik, ist Ihnen klar, das ist auf eine bestimmte Art und Weise, sind diese Zahlen zustande gekommen. Und wenn Sie sich das mal genauer angucken, werden Sie auch feststellen, dass die Zahlen divergieren, dass sie also Staatsquoten bekommen und je nachdem, ob sie die Finanzstatistik zugrunde legen oder die VGR, sind die ein bisschen unterschiedlich. Das sind kleine Unterschiede, aber es liegt einfach daran, dass Sie eben sehen, gehen ein bisschen andere Größen ein, es sind ein bisschen andere Buchungszeitpunkte und auf die Weise kommt es zustande. Beides existiert nebeneinander, beides sollte man kennen. Hier nochmal kurz, wir sehen also das VGR ist kein System, in dem tatsächlich Daten erhoben werden, sondern das VGR ist ein Darstellungssystem und bezieht Daten zum Beispiel aus der Finanzstatistik. Wichtig ist die VGR geworden, das werden wir später in der Sitzung zu den Schulden auch noch sehen, eben zur vergleichenden Überprüfung von nationalen Budgets, zum Beispiel um zu gucken, ob die Maastricht-Kriterien eingehalten werden, also ob die Defizite nicht überschritten werden. Und hier unten nochmal so ein paar technische Unterschiede. Ich hatte vorher gesagt, in der Kameralistik werden Einnahmen und Ausgaben zum Datum der Kassenwirksamkeit gebucht. Im Gegensatz dazu eben in der VGR werden Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Also wenn ich jetzt einen Auftrag zum Beispiel abschließe als Staat mit irgendeinem Auftragnehmer und sage, baue mir das und jenes hin, dann ist im Prinzip in dem Moment, wo ich so einen Vertrag unterzeichnet habe, ist aus Sicht des Staates eine Verbindlichkeit entstanden. Das heißt, eine Zahlungsverpflichtung eingegangen, die irgendwann wird eingelöst werden. Und in dem Moment taucht die in der VGR auch auf, selbst wenn die Zahlungen selber erst wesentlich später geleistet werden müssen. Das hat eben den großen Vorteil heutzutage, dass wir ja das sehr häufig tatsächlich Zahlungstermine und das Eingehen von Forderungen und Verbindlichkeiten einfach auseinanderfallen. Und das können wir in der VGR einfach besser abbilden. Und was auch noch ganz interessant ist, ist hier dieser Punkt, dass nur Vermögensänderungen tatsächlich gebucht werden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme, um einen anderen Kredit zu tilgen, dann ist das eine Transaktion, die in der VGR überhaupt nicht aufscheint, weil sozusagen dem Eingehen einer Verbindlichkeit dadurch, dass ich einen neuen Kredit aufgenommen habe, ein entsprechender Rückgang einer anderen Verbindlichkeit dadurch, dass ich einen zweiten Kredit getilgt habe, entgegensteht, sodass sich im Gesamtvermögensbestand der Förderungen und Verbindlichkeiten eben nichts ändert. Und auf diese Weise kommen eben so technische Unterschiede zustande. Wichtig ist mir, dass Sie wissen, es gibt beides, es existiert parallel. Und schön ist, wenn Sie noch ein bisschen genauer wissen, was das eine bucht und was das andere bucht. So, nachdem wir uns auf die Weise einigermaßen klar gemacht haben, wie man den öffentlichen Sektor abbilden kann, wie man ihn abgrenzen kann, auch von allem, was nicht öffentlich ist, gucken wir uns dann mal an, wie man Staatsquoten berechnet. Die Basis für die Berechnung von Staatsquoten ist immer das BIP. Das Bruttoinlandsprodukt ist eine feste Größe, die eben auch in der VGR eine große Rolle spielt und die eben auch zum Ländervergleich dient. Deswegen habe ich hier einen einfach, ich lese Ihnen das jetzt nicht alles vor, aber Sie können es auf den Folien dann nochmal nachlesen. Was ist das BIP? Das Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft, Messgröße des Wirtschaftswachstums, wichtigste Größe der VGR. Und dieses BIP ist natürlich viel, viel mehr als das, was der Staat selber produziert, weil es ja sozusagen die Wertschöpfung aller Mitglieder an einer Volkswirtschaft mitmisst, also aller Privaten, aller Unternehmen und so weiter und so fort. Und um den, ich gehe mal ein bisschen vor, um die Größe des Staates abzuschätzen, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich irgendwelche absoluten Zahlen über Einnahmen oder Ausgaben des Staates ausweise, sondern die Größe des Staates wird immer in Relation natürlich zum BIP ausgewiesen, dann habe ich einen Quotienten und kann den auch sehr schön über Länder hinweg vergleichen. Hier noch so ein paar Infos zum BIP. Wie wird das BIP berechnet? Ich habe Ihnen hier jetzt mal nur die Entstehungsseite mit als Beispiel gebracht, aber wenn Sie beim Statistischen Bundesamt mal nachlesen über das BIP, da sind auch so schöne Informationsbroschüren, kriegen Sie praktisch die gleiche Berechnung nochmal für die Verwendungsseite. Und hier wird zunächst mal sozusagen die gesamte Brutto-Wertschätzung, Wertschöpfung dadurch berechnet, dass ich erstmal gucke, was ist tatsächlich der reine, sozusagen der reine Umsatz, ne? Der Wert der produzierten Waren und Dienstleistungen. Das Ganze ist hier in Milliarden Euro. Also das heißt, das sind 4.776 Milliarden. Also sind das 4,7 Billionen Euro, was in Deutschland, in dem Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie alt das ist, hier 2010 an Waren und Dienstleistungen sozusagen produziert und verkauft wurde. Das ist natürlich aufgeblasen deswegen, weil denken Sie an ein Auto, bis ein Auto verkauft ist, hat natürlich der Autoproduzent von seinen Zulieferern bereits einiges an Teilen bezogen. Deswegen müssen natürlich aus diesem Gesamtproduktionswert die Vorleistungen wieder rausgerechnet werden. Dann habe ich die Brutto-Wertschöpfung. Dies liegt bei 2,3 Billionen Euro. So. Und was dann nochmal korrigiert wird hier, ist, dass ja einerseits Steuern, die gezahlt werden mussten, wieder dazu zählen und dafür Subventionen abziehen, um sozusagen den realen Wert, der nicht durch Staatseingriffe korrigiert wurde, festzustellen. Und dann sehen wir, dass 2010 wir also ein BIP von 2,5 Billionen Euro hatten. Auf die Weise wird ein BIP berechnet und diese Größe wird für jedes Jahr ausgewiesen. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir das BIP, wenn wir das uns so angucken, dass es immer in Preisen des aktuellen Jahres gemessen wird. Und dass wir ja alle wissen, dass es Inflation gibt und dass natürlich auf die Weise die BIPs sozusagen über die Jahre hinweg nur begrenzt miteinander vergleichbar sind. Und um das zu bereinigen, hat man ein System erfunden, das nennt man die Preisbereinigung bzw. die Verkettung. Können Sie sich auch gerne mal angucken. Und das heißt im Grunde, was man macht, ist, dass man vor allem nicht die absoluten Werte ausweist, so wie hier, sondern meistens nur über die Veränderung gegenüber dem Vorjahr spricht. Das heißt, man vergleicht im Prinzip immer einfach nur die relative Veränderung. Und zweitens, was ganz wichtig ist, man bereinigt die Preise. Man bereinigt die Preise zu irgendwelchen Fixterminen, die in der Regel ein paar Jahre zurückliegen. Und setzt praktisch einen Zeitpunkt, meinetwegen hier 2000. 4 war es nicht, sagen wir mal vielleicht 2000, setze ich sozusagen auf 100% und von diesem Wert aus berechne ich dann die jährlichen Veränderungen und ich rechne die realen Preise des Jahres 2015 sozusagen, rechne die Inflation raus und vergleiche dann den Wert mit, sagen auf Basis der Preise von 2000. Und auf die Weise kriege ich dann irgendwelche Entwicklungskurven hier für die Jahre 2004 bis 2015, kann man sich das mal angucken. Wir haben in der Regel alle Fälle durchaus irgendeine Art von positiver Veränderung, also von einem gewissen Wachstum. Was man hier schön sieht, ist natürlich 2009, die Euro-Krise hat ziemlich reingeschlagen. Wir haben also in dem Jahr 6% weniger BIP gehabt als im Vorjahr. Und wir haben jetzt im Moment so ein moderates Wachstum von 1,7%. Also das BIP ist eine wichtige Größe, um Wirtschaftswachstum darzustellen und um sozusagen eine standardisierte Größe für die Mächtigkeit einer Volkswirtschaft zu haben, an der ich dann auch den öffentlichen Sektor überprüfen kann. Das fand ich einfach ganz schön, nochmal illustrativ, ein Bild über die Langzeitentwicklung des BIP, wo man einfach sieht, dass über die Jahrzehnte hinweg das insgesamt doch deutlich abgenommen hat. Also wir haben hier die 70er Jahre und Sie sehen hier immer die Dekadendurchschnitte des Wirtschaftswachstums. Und wir hatten in den 70er Jahren eben noch ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 2,9%, das geht dann einfach immer weiter herunter. Und was Sie aber eben auch sehen, ist, dass wir immer mal wieder eben auch Rezessionsjahre haben, in denen tatsächlich das BIP sich gegenüber dem Vorjahr negativ entwickelt.
Ja, aber Herr Landberg, in den 70er Jahren hatten wir sicherlich 3%, also 2,9% Wirtschaftswachstum, aber was macht der Unterschied, von welchem
völlig richtig.
Von welchem Staat ich rausgehe?
Genau.
1,5 oder 1,7%, wie wir jetzt haben, wäre absolut gemessene Zahlen deutlich besser als das, was in den 70er Jahren.
Das ist völlig korrekt, genau.
Das ist ja eben dieser Trugschluss, wenn man sagt, unser Wirtschaftswachstum ist viel zu langsam.
Es wächst natürlich einfach langsamer, weil wir gewissermaßen so eine Art Sättigungsniveau erreicht haben. Das ist völlig klar. Wenn wir jetzt gleiches prozentuales Wachstum haben wollten, wie in den 60er Jahren, bräuchten wir ein wesentlich höheres absolutes Wachstum. Trotzdem, ja, klar. Aber trotzdem ist es natürlich eine Aussage über, sagen wir mal, auch die Dynamik, die in so einer Volkswirtschaft drinsteht. Und die hat sich einfach ganz klar abgeschwächt. Also das sind auch Dinge, die einfach mal zur Illustration dienen sollen, damit Sie so ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht so ein BIP aus und wie hat sich das entwickelt. So, und damit kommen wir nämlich eigentlich zu den Staatsquoten. Ich sagte vorhin schon, eine Staatsquote berechne ich, indem ich eben diesen Staatsanteil an der Gesamtwirtschaftskraft berechne. Also das heißt, ich bilde immer irgendwelche Quotienten, wo im Nenner dann das BIP steht. Und im Zähler kann ich verschiedene Sachen reinsetzen. Grundsätzlich gibt es zwei Logiken, wie Sie eine Staatsquote bilden können, und zwar entweder ausgabenbasiert oder einnahmebasiert. Also wenn Sie messen wollen, wie groß ist der öffentliche Sektor, dann können Sie sich natürlich entweder angucken, wie viele Einnahmen hat der öffentliche Sektor oder wie viele Ausgaben hat der öffentliche Sektor. Und in der Regel, wenn wir nochmal uns diese Konten anschauen, wird dafür gesorgt, dass zumindest rein rechnerisch die Einnahmen und die Ausgaben dann ausgeglichen sind, zum Beispiel indem Differenzen, also so ein Finanzierungssaldo dann in Rücklagen gesteckt wird oder in dem Kredite aufgenommen werden oder Ähnliches. Wenn Sie eine Staatsquote ausgabenbasiert bilden wollen, dann wird meistens werden, oder sagen wir mal, die hauptsächlich gebildet werden, ist einerseits die sogenannte Staatsausgaben- oder auch Gesamtausgabenquote oder Sie können die sogenannte Realausgabenquote bilden. Die Realausgabenquote, wie das Wort schon sagt, ist eigentlich die aussagekräftigere Quote. Und zwar deswegen, weil wir hier bei der Realausgabenquote die sogenannten Transferzahlungen rausgerechnet haben. Also das bedeutet, bei der Gesamtausgabenquote berechne ich im Zähler die Gesamtausgaben des öffentlichen Sektors. Und das sind eben alle Ausgaben für Konsum, für Investitionen, aber eben auch für Transfer. Das heißt, alles, was zum Beispiel im Bereich von Sozialversicherungen ausgezahlt wird, ist in der Gesamtausgabenquote drin oder auch zum Beispiel alles das, was vom Bund an die Länder weitergegeben wird, von Land an die Kommunen weitergegeben wird. Während bei der Realausgabenquote wird nur die sogenannte Endnachfrage berechnet, die sich zusammensetzt aus Konsum und Investitionen und eben nicht aus Transferzahlungen. Und das ist wahrscheinlich eine bisschen realistischere Größe, weil das andere ja überwiegend durchlaufende Posten sind. Das heißt, die Realausgabenquote ist dann eben die Endnachfrage des öffentlichen Sektors nach Gütern und Dienstleistungen dividiert durch das BIP. Wir werden uns solche Quoten gleich angucken. Wir bleiben erstmal kurz bei den Definitionen. Umgekehrt, wenn wir einnahmebasiert die Größe des Staates messen wollen, können wir entweder die Steuerquote oder die Abgabenquote messen. Auch hier haben wir wieder eben den Unterschied. Bei der Steuerquote haben wir wirklich die Steuereinnahmen. Oh, da muss ich noch korrigieren. Das müsste eigentlich BIP heißen. Das ist eine alte Bruttosozialprodukt. Das gibt es ja heute nicht mehr. Das ist das Bruttoinlandsprodukt. Und bei der Abgabenquote bilde ich die Summe aus den Steuereinnahmen und aus den Sozialversicherungseinnahmen. Können Sie mal leicht raten, was wahrscheinlich höher ist. Nicht so schwierig zu schätzen. Wir werden uns nachher mal anschauen, wie weit die Steuer- und die Abgabenquote tatsächlich auseinanderliegen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, warum machen wir eigentlich diese ganze Übung? Warum versuchen wir, den öffentlichen Sektor zu messen? Was ist daran interessant? Das Interessante ist eben in der Regel wirklich der Vergleich über die Zeit oder zwischen verschiedenen Staaten. Und wenn Sie sich dann angucken, welche Schwierigkeiten wir haben, den öffentlichen Sektor zu messen, dann ist es auch klar, dass es solche Vergleiche immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. Also das eine ist zum Beispiel die Frage, sind die Sozialversicherungsträger bei den staatlichen Einheiten mit berücksichtigt, welche öffentlichen Unternehmen stecken drin, welche nicht, welche sind vielleicht auch gerade rausgefallen und haben deswegen nominell den Staatssektor reduziert, obwohl es faktisch sich nicht viel verändert hat. Dann, was ich ja schon angesprochen hatte, welche Statistik liegt zugrunde, werden die Transferzahlungen gebucht oder nicht gebucht, oder auch, was natürlich ganz wichtig ist, wenn Sie sich nochmal hier diese Langfristgrafik anschauen, dass natürlich in Jahren, in denen sich das Bruttoinlandsprodukt verändert, automatisch sich die Staatsquote verändert, selbst wenn die staatlichen Einnahmen oder Ausgaben gleich bleiben, dadurch, dass der Nenner des Quotienten sich verändert. Das heißt, das werden wir nachher auch sehr schön sehen, dass eben zum Beispiel im Jahr 2009 die Staatsquote plötzlich größer geworden ist. Vielleicht auch wegen keynesianischer, antizyklischer Finanzpolitik, aber unter anderem auch deswegen, weil einfach das BIP eingebrochen ist. Also das bedeutet, wenn Sie Staatsquoten vergleichen, dann bitte beachten Sie immer auch, welche Statistik liegt zugrunde, wie hat sich das BIP in der Zeit verändert und was ist eigentlich tatsächlich einbezogen, sind Transferzahlungen einbezogen, Sozialversicherungsträger einbezogen oder auch nicht. Das Problem ist, dass es in manchen Ländern zum Beispiel auch unterschiedlich zugeschlagen wird. Wenn wir bei zwei Ländern die Staatsquote miteinander vergleichen, wo Sozialversicherungsträger teilweise privatisiert sind und eben nicht in den Staatssektor mit einberechnet werden, dann kriegen wir natürlich eine ganz andere Staatsquote, obwohl funktional, vielleicht sind sie stark subventioniert, im Prinzip genau das gleiche System existiert. Gucken wir uns mal die langen Reihen an. Zahlen zu BIP und zu Staatsquote kriegen Sie bei ziemlich vielen öffentlichen Internetseiten. Also gut ist immer, ich mag persönlich sehr gern die Seiten des BMF, die sehr gut und sehr aktuell sind und meistens auch gute Hintergrundinformationen liefern, eben gerade zum Beispiel diese Fragen auch immer in Fußnoten irgendwo beantworten. Technisch gesehen ist der große Nachteil bei den BMF-Seiten, dass die leider ganz wenig Excel zur Verfügung stellen, sondern es sind entweder HTML-Seiten oder es sind PDFs, die man dann mühsam in Excel umwandeln möchte, wenn man irgendwie damit rechnen muss. Es gibt außerdem ziemlich viele Daten zum BIP und auch zu den öffentlichen Finanzen, gibt es beim Statistischen Bundesamt, also www.destatus.de. Da gibt es die Fachserie 18, glaube ich, ist es, über öffentliche Haushalte. Da kriegen Sie auch die ganzen langen Reihen und sind echt schöne Daten. Bisschen was gibt es bei Statista, das ist so eine private Webfirma, die sozusagen in Konkurrenz zum Statistischen Bundesamt Daten sammelt und immer schöne, hübsche Grafiken einem gleich aufbereitet. Ich habe auch ein oder zwei dabei. Das sind so die wesentlichen Quellen. Sie finden natürlich auch bei Eurostat mittlerweile sehr viel, gerade wenn es um den Vergleich von EU-Staaten geht. Genau, wenn wir uns jetzt mal hier die lange Reihe angucken, am Anfang habe ich jetzt 5er Schritte gemacht und dann sehen wir uns einerseits, sehen wir hier die Staatsquote insgesamt und dann nochmal aufgegliedert zwischen Gebietskörperschaften, also Bund, Länder und Gemeinden sozusagen, stehen gemeinsam in der dritten Spalte und die Sozialversicherung in der vierten Spalte. Sagen Sie mir mal, was Sie an der Tabelle sehen, was Ihnen da auffällt. Bitte.
Die Schlafquoten sind von 1960 zu 1995, glaube ich, also mehr oder minder immer angestiegen. Mhm. Da gab es mal einen Bruch für 1-2%, aber die Tendenz war immer steigend. Mhm. Dann gab es einen Bruch 95, mhm. Ich wüsste jetzt nicht, woran das lag.
Mhm. Denk mal gleich drüber nach.
Ja, und es war eine relativ interessante Haltung von 2000 bis 2015.
Mhm. Genau.
Was die gesamten Ausgabenquoten beziehen.
Ich gebe die Frage direkt mal weiter. Warum ist möglicherweise die Staatsquote 1995 ungewöhnlich hoch? Können Sie das erklären?
Ja, weil wahrscheinlich die Rechnungen zusammengeführt worden sind.
Und was war in der DDR typisch?
Die
Ja, und wir hatten halt auch noch relativ einen Überhang an staatlichen Unternehmen, verstaatlichten Betrieben, die nominell 5 Jahre nach der Wiedervereinigung trotz Abwicklung durch die Treuhand zum Teil einfach noch in den Staatssektor reingerechnet waren. Wir hatten auch einen aufgeblähten, sage ich jetzt mal, also einen größeren Personalkörper pro Einwohner als im Westen. Und das waren natürlich Effekte, die haben wir nach 1990, also egal welche Zahlen über den öffentlichen Sektor Sie sich angucken, Sie werden immer diesen Peak nach der Wiedervereinigung finden. Insofern ist der Hinweis völlig richtig, der sich dann so langsam zum Ende der 90er Jahre hin abbaut. Also wir haben dann auch tatsächlich im Rahmen von Verwaltungsreformen im Osten massive Einsparungen gehabt, Personalabbau, Rückführung eben von öffentlichen Unternehmen, sodass sich das so über 10 Jahre hinzieht, aber dann eigentlich auch sozusagen ausgleitet. Und was wir dann sehen, ist, dass wir tatsächlich hier jetzt so eine große Konstanz haben. Also jetzt so die letzten 3-4 Jahre liegt das so um die 44%. Und wenn wir mal die ganz große Linie ziehen, dann sehen wir im Grunde seit 1975, dass das so zwischen 45% und 48% geschwankt ist, mit der Ausnahme des Wiedervereinigungspeaks. Und deswegen habe ich vorhin eben darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz der wachsenden Staatstätigkeit nach Adolf Wagner tatsächlich eben für die neueren Entwicklungen in den Industrienationen so nicht mehr zutrifft. Also wir haben hier tatsächlich so eine Art Stillstand erreicht. Und was fällt eben dann auch noch auf, wenn wir jetzt mal die beiden Quoten hier vergleichen, für die Gebietskörperschaften einerseits und für die Sozialversicherung andererseits, wie stellt sich das dar? Naja, das eine ist, man kann mal überhaupt die beiden Spalten miteinander vergleichen. Die Staatsquote, die durch die Gebietskörperschaften verursacht wird, ist tendenziell immer noch ein bisschen höher als die durch die Sozialversicherung verursacht wird. Aber was man natürlich sieht, ist, dass insbesondere hier das Anwachsen der Staatsquote vor allem auf das Anwachsen der Sozialversicherung zurückgeht. Also wir haben hier natürlich einen relativ drastischen Anstieg von 11% bis auf 20% in 2000, der sich dann hier so auf 19 wieder einpendelt, wohingegen bei den Gebietskörperschaften sich im Prinzip seit 1965 nicht mehr viel getan hat. Also so kann man sich das in der Langzeitentwicklung mal angucken. Übrigens, welche Staatsquote ist das hier? Logischerweise, da die Sozialversicherung mit drin ist, ist es eben die Gesamtausgabenquote. Hier nochmal eine andere Illustration, was man damit machen kann. Man kann sich das Ganze hier im Ländervergleich angucken. Das sind jetzt von Eurostat eben Werte, wobei genau das ist eine Grafik, die habe ich von Statista übernommen. Die war schon sehr schön und übersichtlich aufbereitet. Und wir sehen hier, dass es durchaus eine nicht unerhebliche Variation in den Staatsquoten gibt zwischen den europäischen Staaten. Wir haben die üblichen Verdächtigen, würde ich mal sagen. Als Spitzenreiter mit der höchsten Staatsquote sind viele der skandinavischen Länder mit dabei, Finnland, Dänemark. Allerdings sieht man hier zum Beispiel auch, Schweden ist schon ziemlich am Durchschnitt angekommen. Relativ hoch ist die Staatsquote auch in Frankreich und, wen überrascht, in Griechenland. Also das sind so die Länder, die noch einen hohen Anteil an Ausgaben am BIP haben. Uns interessiert natürlich, wo liegt Deutschland? Deutschland liegt hier bei 43,9%. Das ist der Wert, den wir hier, also das ist 2015, 44,0 haben wir jetzt auf der anderen Grafik. Und wir sehen, dass wir leicht unter dem europäischen Durchschnitt liegen und dass wir auch ein ganzes Stück unter dem Durchschnitt der Eurozonenländer liegen. Und dann sehen wir, welche Länder haben in Europa einen sehr geringen Staatsanteil. Da ist klassisches Litauen einer. Das ist wirklich so eine ganz schlanke neoliberale Ökonomie. Irland ist wahrscheinlich mittlerweile so weit nach dem ganzen Wirtschaftscrash, den sie erlebt haben. Wir haben hier auch noch Estland und Lettland und Rumänien und Zypern als Länder mit einem kleinen Staatsanteil. Das Ganze kann man sich dann ja auch nochmal im Querschnitt über die Zeit angucken. Gucken wir uns jetzt mal die einnahmebasierten Quoten an. Ich habe es ja schon gesagt, es ist wenig überraschend, dass die Abgabenquote natürlich höher liegt als die Steuerquote. Weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht im Nebenjob oder so schon regelmäßig eine Lohn- oder Gehaltsabrechnung bekommt. Wenn Sie da mal drauf gucken, werden Sie feststellen, insbesondere im Bereich der noch nicht so hohen monatlichen Einnahmen, dass tatsächlich die Sozialabgaben fast mittlerweile stärker als Abzug auf Ihre Bruttoeinnahmen wirken als die Steuer. Das heißt, was Sie an regelmäßigen Abgaben von Ihrem Lohn bezahlen für Sozialversicherung, für Krankenversicherung, für Rentenversicherung und für Pflegeversicherung, ist mittlerweile höher als das, was Sie an Steuer bezahlen. Und das zeigt sich hier auch recht schön in den Quoten. Dieses leuchtend Gelbe ist die Steuerquote seit 1960. Und da sehen Sie, die ist ja mit kleineren Schwankungen doch recht weitgehend konstant. Und dann sehen Sie eben die blauen Balken oben, die Abgabenquote, und die ist eben erstmal nochmal angestiegen bis hin ins Jahr 2000, um dann auf einem relativ hohen Niveau einigermaßen konstant zu bleiben. Wobei wir sehen hier, es steigt trotzdem tatsächlich auch nochmal an. Das ist vermutlich auf die Rentenabgaben zurückzuführen. Und deswegen ist es auch immer relativ wenig aussagekräftig, wenn wir einfach nur Steuerquoten vergleichen zwischen Ländern, weil die reale Belastung des Bürgers, die ja hier ausgedrückt werden soll, unter anderem, also vor allem auch durch die Abgabenquoten, zustande kommt. Das Ganze auch nochmal im Ländervergleich. Was wir hier sehen, ist wiederum wenig erstaunlich. Dänemark, Schweden und Finnland wieder als Spitzenreiter. Dänemark mit einer Steuerquote von über 50%. Das entspricht unseren Vorurteilen über den skandinavischen Wohlfahrtsstaat. Wir haben hier einen Gesamtmittelwert über alle Länder, der liegt bei 26, und Deutschland wieder mit der Steuerquote bei 22. Da erlaube ich mir immer gerne ein bisschen Polemik. Das erfüllt mich immer mit Genugtuung, wenn ich dann in Wahlkämpfen wieder höre, dass Deutschland dringend seine Steuern senken muss, wo ich mir immer denke, na, wir haben vielleicht noch ein paar andere Probleme. Jedenfalls liegen wir im europäischen Schnitt garantiert nicht im Spitzenbereich.
Eine Frage. Der Skandinavische, Wohlfahrtsstaat ist der, also ich meine, diese Länder sind ja recht klein. Könnte man das auf so ein Russland wie Deutschland auch angekommen übertragen?
Das fragen Sie mal den Herrn Busemeier.
Er würde Nein sagen. Er würde meinen, dass es nicht geht, weil es einfach so große Länder sind wie die anderen Systeme.
Ich glaube, das ist eine komplexe Frage, auf jeden Fall. Aber die Systematik, dass sich bestimmte Arten von Gütern und Dienstleistungen und von Risiken kollektiviere und staatlich finanziere und die hohen Ausgaben, die ich dadurch als Staat tragen muss, finanziere über relativ hohe steuerliche Abgaben. Das ist eigentlich ein System, das meiner Meinung nach von der Größe einer Volkswirtschaft relativ unabhängig sein müsste. Aber das, wie gesagt, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir sind ja, also das sieht hier jetzt natürlich dramatisch aus mit einer Steuerquote in Dänemark von 50%, aber wenn wir uns tatsächlich mal die einzelnen Sicherungssysteme angucken, sind wir teilweise gar nicht so wahnsinnig weit auseinander. Ich glaube, was zum Teil dazu führt, dass wir in Deutschland auch bei den Ausgaben nicht so hoch sind, ist, dass wir bei fast allen sozialen Sicherungssystemen mittlerweile zweigleisig fahren. Dass wir von der reinen Steuerfinanzierung ja schon lange weg sind. Also im Krankenversicherungssystem kennen Sie es. Wir haben parallel die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung. Wir bauen es in der Rente im Moment um. Das heißt, wir haben die gesetzliche Rente, soll ja progressiv, das wird Sie dann noch mehr betreffen als mich und mich auch schon, die gesetzliche Rente wird anteilig natürlich immer geringer werden und der Anteil der privaten Vorsorge soll ja immer größer werden. Das heißt, das sind natürlich Punkte, wo man sieht, dass Deutschland ein bisschen anders auch aufgebaut ist, wohingegen andere Länder, die zum Beispiel die gesamte Krankenversicherung steuerfinanziert machen, einfach hier natürlich einen höheren Anteil haben. Also auf die Weise kann man es zum Teil auch erklären, woher es kommt. Die Frage nach der Übertragbarkeit, die möchte ich Ihnen nicht endgültig beantworten. Wie gesagt, wenn Sie mal in ein Wohlfahrtsstaatsseminar gehen, zum Kollegen Jochem oder zum Kollegen Busemeier, dann ist das eine spannende Diskussionsfrage. Greifen Sie die da nochmal auf. Gut, okay, jetzt haben wir uns mal, ja, relativ viel so an Übersichten angeguckt. Mir ist wichtig, dass sie ein Gefühl für die Größenverhältnisse haben. Also ich werde auch in der Klausur keine exakten Zahlen abprüfen. Ich werde nicht fragen, wie hoch ist die Steuerquote Deutschlands 2014 oder sowas. Ne? Aber es kann schon sein, dass ich vielleicht mal frage, liegt Deutschland im europäischen Vergleich im unteren Drittel, im oberen Drittel oder ist er Spitzenreiter? Also das heißt, wenn Sie auch die Folien sich nochmal angucken, irgendwann mal im Nachgang zur Vorlesung oder in der Vorbereitung zur Klausur, dann versuchen Sie wirklich, was ich gerade mit Ihnen gemacht habe, versuchen Sie mal zu interpretieren, was sind auffällige Befunde, was lohnt sich zu merken, wo ist Deutschland verortet, wie groß ist das Ganze überhaupt, dass Sie einfach so auch ein Gefühl dafür bekommen, wenn Sie Zeitung lesen und da stehen irgendwelche Zahlen drin, dass die Ihnen auch was sagen. Wir halten also fest, wir können die Größe des Staates nach Ausgaben oder nach Einnahmenquotienten gemessen am BIP berechnen und ausweisen. Wir haben festgestellt, wir haben tendenziellen Staatswachstum, das sich aber sehr stark verlangsamt hat in den vergangenen 30 bis 50 Jahren. Und wir haben einfach ganz bestimmte, vor allem im Bereich der Transferzahlungen und der Sozialversicherung, haben wir noch ein Wachstum. Im Bereich von Steuern oder anderen Ausgaben haben wir eigentlich eine Stagnation. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, sich auch nochmal mit den Ursachen des Staatswachstums zu befassen. Und in der Literatur werden in der Regel zwei Arten von Gründen unterschieden. Einerseits sogenannte strukturelle Gründe, andererseits politökonomische Gründe, und wir werden uns diese verschiedenen Arten von Gründen jetzt einfach nacheinander mal anschauen. Hier die ganze Liste der strukturellen Gründe, Niveaueffekte, Funktionswandel, Bevölkerungsdichte, Einkommenselastizität oder Produktivitätssteigerung. Was steckt da im Einzelnen dahinter? Der Niveauverschiebungseffekt. Dann nehmen wir gleich die Grafik dazu. Der sieht so aus. Und die Idee dahinter ist, ich gehe mal lieber hier rüber, die Idee dahinter ist, wir haben hier staatliche Ausgaben. Das ist sozusagen diese Linie. Und die staatlichen Ausgaben haben eine natürliche Grenze darin, dass die Bürger sich nicht beliebig mit Steuern belasten lassen. Das ist der sogenannte Steuerwiderstand, den Sie hier finden. Das heißt, das sehen wir ja auch im politischen Diskurs, aktuell wieder in Deutschland. Steuererhöhungen lassen sich politisch immer extrem schlecht verkaufen, Steuersenkungen lassen sich politisch extrem gut verkaufen. Das ist sozusagen die natürliche Grenze, zumindest in Demokratien, gegen eine unbegrenzte Anhebung von Staatsausgaben, denn die müsste ja mit Steuererhöhungen einhergehen. Nun ist aber das Argument des Niveauverschiebungseffektes, dass wir in Krisenzeiten, im Extremfall im Krieg oder aber auch in extrem wirtschaftlichen Krisen, wie wir es erlebt haben in den letzten Jahren, dass wir so einen Solidarisierungseffekt der Bevölkerung mit ihrer Regierung erleben und die Regierung dann ein gutes Argument an der Hand hat, warum sie Ausgaben steigern muss. Im Falle von einem Krieg, weil man vielleicht tatsächlich ins Militär mehr Geld reinstecken muss, Ausrüstung kaufen muss, Waffen, Uniformen und so weiter. Oder im Fall von Krisen, weil man tatsächlich zum Beispiel in Konjunkturprogramme investieren muss. Das leuchtet allen ein. Das heißt, in so einer Situation ist der Steuerwiderstand geringer. Und dann werden Steuern erhöht, um diese Krise zu bewältigen. Das sehen wir hier in dem Niveauanstieg der Gesamtausgaben. Im Extremfall werden sogar in dieser Zeit trotz allem zivile Ausgaben zurückgefahren, also die nicht krisenbedingten Ausgaben, um dieser Krise effektiver begegnen zu können, sodass man hier praktisch diesen Bauch zur Verfügung hat für Krisenmaßnahmen. Ist die Krise dann überwunden, wird man die Gesamtausgaben wieder reduzieren und die Steuern natürlich auch, weil man jetzt ja nicht mehr das Argument hat, dass wir diese extrem erhöhten Ausgaben brauchen. Der Charme besteht dann aber für den öffentlichen Sektor darin, dass man nicht mehr unbedingt ganz auf das Ausgangsniveau zurückkommt, sondern dass man sagt, wir reduzieren ja, aber die Leute haben ja vergessen, wie niedrig die Steuern vorher waren, jetzt bleiben wir ein bisschen höher. Dann können wir nämlich insgesamt hier auch unsere Ausgabenniveaus wieder ein bisschen besser anheben und Dinge uns leisten, die wir uns vorher nicht leisten konnten. Das ist also die Logik praktisch dieses Niveauverschiebungseffekts, dass man in Krisen einen sprunghaften Anstieg an Ausgaben und deswegen an Steuern hat. Man führt das Ganze zurück, aber eben nicht mehr auf das alte Niveau. Und sozusagen mit jeder Krise, die über die Zeit hinzukommt, wird insgesamt hier dieser Gesamtausgabenniveau ein Stückchen weit ansteigen. Bitte.
Also kann man ja sagen, ist auch so eine Krise.
Man hat die Konjunkturprogramme in der Eurokrise nicht über Steuererhöhungen, sondern über Schulden finanziert. ganz einfach. Und das Gute ist, da kommen wir noch drauf, wenn wir über Schulden sprechen, dass diese Schulden uns im Moment nicht wirklich wehtun, weil wir eine praktisch Nullzinsphase erleben, erstens, und zweitens hohe Steuereinnahmen haben, sodass es im Moment sozusagen sich gut trägt. Aber langfristig ist natürlich beides eigentlich unerfreulich für den Bürger, sowohl die Steuererhöhung als die Schulden. Kommen wir zum nächsten Grund, der ist ganz einfach. Das ist wirklich so ein, im Grunde ein Allgemeinplatz, dass man sagt, warum sind Staatsausgaben gestiegen? Weil der Staat tatsächlich eine Zunahme an Aufgaben verzeichnen kann in der Langfristbetrachtung. Wenn Sie sich das angucken hier, vom Militär zum Verwaltungs-, zum Wohlfahrts- und Leistungsstaat, also da haben wir dann schon so eine Langfristperspektive von 300 Jahren drin, um das zu erklären. Genauso Zunahme ausgabenintensiver Tätigkeiten, Transferzahlungen, das haben wir ja sehr schön gesehen in der Sozialabgabenquote. Das ist was, was vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal massiv angestiegen ist und was wir auch jetzt so seit 2010, also wenn Sie sich mal mit Kommunalfinanzen befassen, wir werden es in der Vorlesung nur kurz machen, aber mein Mitarbeiter Christian Persson macht gerne Seminare zu Kommunalfinanzen. Da werden Sie sehen, dass die Hauptausgabenlast auf der kommunalen Ebene, die im Moment sich nicht gut begrenzen lässt, ist alles soziale Transferleistungen. Also das ist sozusagen ein ziemlich unkalkulierbarer Posten für Staatswachstum. Und das sehen wir eben, haben wir gesehen, dass sich die Ausgabenanteile entsprechend auch verschoben haben. Also das heißt, tendenziell mit dem Wachstum des Wohlfahrtsstaates wachsen eben staatliche Ausgaben. Und selbst wenn wir jetzt keine neuen Aufgaben hinzugewinnen, durch den Generationenwandel zum Beispiel, wachsen demografische Lasten, wachsen Rentenlasten, durch den Fortschritt der Medizintechnik wachsen Kosten im Gesundheitssystem. Das sind Kosten, die im Moment sehr, sehr schwer kontrollierbar sind und bei einem ansonsten stagnierenden öffentlichen Sektor trotzdem zu einem Anwachsen an Ausgaben führen. Dann Bevölkerungsdichte, Bevölkerungswachstum ist so ein Grund, warum Ausgaben zunehmen. Klassisch geht man davon aus, das ist das sogenannte Brechtsche Gesetz, dass Staatsausgaben durch zunehmende Bevölkerungsdichte gesteigert werden. Das ist empirisch tatsächlich nicht unbedingt belegbar, sondern im Grunde genommen sieht das so aus. Das heißt, Sie haben hier oben in der aggregierten Kurve haben Sie die Kosten je Einwohner. Also es geht hier um die Frage, wie hängen staatliche Ausgaben zusammen mit der Bevölkerungsdichte in einem Territorium. Und man sieht, dass der Zusammenhang nicht linear steigend, sondern tatsächlich eher U-förmig ist. Und das liegt daran, dass wir unterschiedliche Arten von Kosten pro Einwohner aufbringen müssen. Zum Beispiel eine Gebietskörperschaft, eine Kommune oder ein Land. Und es gibt Kosten, die steigen pro Person bei zunehmender Bevölkerungsdichte. Das wäre diese Kurve. Und es gibt Kosten, die fallen pro Person bei zunehmender Bevölkerungsdichte. Was glauben Sie, was steckt da dahinter? Können Sie sich da was vorstellen? Welche Kosten nehmen zu? Welche Kosten nehmen ab? Es geht nicht um die Anzahl, sondern es geht um die Dichte. Also stellen Sie sich vor, Frankfurt Downtown einerseits und Wolmertingen andererseits. Was für unterschiedliche Arten von Kosten fallen da an? Bitte.
Also gerade in der Kundengesundheitsversorgung fallen da ganz andere Kosten an, wenn man einen Wand zum Beispiel bekommt.
Warum?
Wo keine Krankenhäuser, wenn sie weniger spezialisieren.
Genau. Also gut, das heißt, das wäre für Sie, Krankenkosten wären Kosten, die sind bei geringer Bevölkerungsdichte höher oder bei geringer Bevölkerungsdichte niedriger?
Höher.
Höher, genau. Völlig richtig. Krankenhäuser sind ein gutes Beispiel für eine ganze Klasse von öffentlichen Dienstleistungen, die man unter Bandinfrastruktur fasst oder überhaupt Infrastruktur. Und das ist ganz klar alles, was ich an Infrastrukturleistungen, und da sind Krankenhäuser ein prominentes Beispiel, dazu gehören aber auch Glasfaserkabel und schneller Internetzugang, was heutzutage immer wichtiger wird, dazu gehören ganz normale Transportzugänge, Straßen, Autobahnausfahrten, Flughäfen, Bahnhöfe und so weiter und so fort. In einem dünn besiedelten Land, ich weiß nicht, kommt irgendjemand von Ihnen zufällig aus Mecklenburg-Vorpommern? Da wird das richtig teuer pro Kopf mittlerweile, weil da so wenig Leute wohnen und sie brauchen ja trotzdem eine einigermaßen befahrbare Straße. Sie brauchen eine Ärzteversorgung, die in der Entfernung liegt, dass Ihnen der Patient nicht unterwegs stirbt. Und das heißt, je dünner besiedelt ist, desto teurer pro Kopf kommen Sie solche Kosten. Das heißt, der Klassiker für diese Kosten, gut zwei, die mit geringer Bevölkerungsdichte besonders hoch sind, sind diese Infrastruktur- und Bandinfrastrukturkosten. Und das Schlagwort, mit dem viele ostdeutsche Regionen und auch einige westdeutsche im Moment kämpfen, das ist im Saarland nicht viel anders oder in Teilen von Niedersachsen, ist bei starkem Bevölkerungsrückgang, werden natürlich die Bestandskosten dieser bestehenden Infrastrukturen, Schulen, Krankenhäuser, Autobahnen und so weiter, werden pro Kopf immer höher. Und man muss überlegen, wie kann man das rückbauen, sodass das irgendwie noch sozial verträglich, aber auch finanzierbar ist. Umgekehrt gibt es Kosten, die bei steigender Bevölkerungsdichte höher werden. Was kann man sich da vorstellen? Was sind Kosten, die jetzt in einem Ballungszentrum tatsächlich höher sind? Zum Beispiel, sehr gut. Ist vielleicht auf dem Dorf, auf der Schwäbischen Alb nicht nötig, aber in Frankfurt oder in Stuttgart durchaus. Oder was anderes? Also ich meine, gut, die beiden jüngsten Vergewaltigungsfälle in Freiburg sprechen wieder dagegen, aber tendenziell sind Kriminalitätsraten höher in Ballungszentren, also bei hoher Bevölkerungsdichte. Das heißt, ich werde vielleicht pro Kopf mehr Kosten aufwenden für innere Sicherheit, für Kriminalitätsprävention oder Verfolgung. Versorgung und Entsorgung sind ein Thema. Also alle Arten von Kanalisation, Kläranlagen, Müllentsorgung und so weiter sind natürlich bei einer hohen Bevölkerungsdichte viel, viel stärker beansprucht, steigen tendenziell an. Also das heißt, das Argument mit der Bevölkerungsdichte, wie sich das der gute Brecht, übrigens nicht Berthold, sondern, wissen Sie es noch? Alfred, glaube ich, genau, Alfred Brecht, ausgedacht hat, können wir heute so nicht bestätigen. Also es ist kein linearer Zusammenhang, sondern tendenziell ein U-förmiger. Und außerdem haben wir natürlich, das hatte ich auch schon angesprochen, das hat Brecht überhaupt noch nicht berücksichtigt, haben wir hier eben eine demografische Entwicklung, dass wir tendenziell immer mehr ältere Menschen haben, die länger leben, die tendenziell auch mehr soziale Versorgung brauchen, Krankenversorgung brauchen und bei denen von der Gesamtlebenszeit ein immer geringerer Anteil in die Erwerbstätigkeit fällt. Übrigens von beiden Seiten. Dass wir uns immer längere Ausbildungen leisten, trägt natürlich auch dazu bei, dass unsere Gesamtlebenszeit, der Anteil unserer Gesamtlebenszeit, den wir in Erwerbstätigkeit stecken, tendenziell kürzer wird. Also auch hier entstehen Kosten für einen Staat, der seine Gesellschaft, seine Bevölkerung irgendwie versorgen möchte. Das heißt, wir haben hier strukturelle Gründe, die einerseits in der Bevölkerungsdichte liegen und andererseits im Bevölkerungswachstum. Ein Grund, den die Ökonomen sehr gern mögen, ist der, dass sie sagen, öffentliche Güter haben eine andere Einkommenselastizität als private Güter. Das ist so ein Konzept, das sich jetzt nicht ganz intuitiv erschließt. Was ist mit der Einkommenselastizität gemeint? Das ist was Ökonomen sehr viel verwenden. Das ist die Idee, wenn ich als einzelnes Individuum einen Zuwachs an Einkommen verzeichne, wofür gebe ich dieses Einkommen dann aus? Und das heißt, sie messen im Prinzip hier, sie bilden einen Quotienten, wo im Nenner die prozentuale Änderung des Einkommens steht und im Zähler die prozentuale Änderung der Nachfragemenge nach einem bestimmten Gut. Und die Grundidee ist die, wenn ich sozusagen mehr verfügbares Einkommen habe, dass ich für irgendwas investieren kann, dann wird es bestimmte Güter geben, für die gebe ich nicht mehr Geld aus, weil von denen brauche ich nur eine bestimmte Grundmenge und mehr werde ich dafür nicht ausgeben. Und es gibt andere Güter, die dann für mich interessant werden, weil ich anfange, dass ich sie mir leisten kann. Und das heißt, da wird sozusagen bei einer Steigerung des Einkommens wird möglicherweise die Änderung der Nachfrage nach diesem Einkommen überproportional hoch sein. Und so das Argument, dass bei öffentlichen Gütern tendenziell diese Eigenschaft vorliegt, das heißt, je mehr Geld ich zur Verfügung habe, desto mehr steigt eigentlich auch meine Nachfrage nach dieser Art von Gütern, was im Falle von öffentlichen Gütern insofern pikant ist, als ich sie ja nur teilweise selber bezahlen muss und teilweise ja durch die öffentliche Bereitstellung möglicherweise auch in den Genuss von kollektiven Zahlungen oder auch von Subventionen komme. Und generell gilt das eben für alle Arten von Luxusgütern. Können Sie sich jetzt vielleicht mit einem Maserati oder sowas vorstellen? Also das heißt, Sie haben graduelle Schritte der Einkommenssteigerung und es wird relativ lange dauern, wo Sie immer noch trotz Einkommenssteigerung sagen, Maserati kommt für mich schlicht und ergreifend nicht in Frage. Und irgendwann mal haben Sie aber ein Einkommensniveau erreicht, wo Sie sagen, aber jetzt kann ich mir das locker leisten und auch noch damit in Urlaub fahren. Und dann plötzlich wird eine Nachfragesprung von 0 auf 1 nach diesem Gut vorhanden sein. Wie lässt sich das auf die öffentlichen Güter übertragen? Ich finde das Argument immer ein bisschen shaky, aber man kann es schon probieren, das zu machen. Weil wenn wir uns überlegen, was sind denn überhaupt öffentliche Güter? Ja, öffentliche Güter sind Bildung beispielsweise, öffentliche Güter sind öffentliche Gesundheitsvorsorge, sind funktionierende Straßen, sind Militär, aber sind eben auch öffentliche Güter, zum Beispiel wie also Kulturgüter, Theater, Museen, Kulturveranstaltungen, Sportplätze. Und man sagt, sehr, sehr grob angelehnt an die Maslow'sche Bedürfnispyramide, sagt man eben, okay, wenn meine ganz basalen physischen Bedürfnisse gestillt sind und dann sozusagen ein Wohlstandszuwachs kommt, dann wächst die Nachfrage eben nach kulturellen, intellektuellen Freizeitgütern, die eben überproportional tatsächlich von der öffentlichen Hand bereitgestellt werden. Das heißt, in so einer mittleren Zuwachskurve kann es tatsächlich sein, dass bei einem steigenden Wohlstand in der Bevölkerung dann die Nachfrage nach Gütern, die typischerweise vom Staat bereitgestellt werden, steigt. Ich habe noch nicht gesucht, aber ich vermute, es gibt dazu keine überzeugenden empirischen Belege. Das ist ein sehr theoretisches Konstrukt, das ich Ihnen hier im Wesentlichen der Vollständigkeit halber vorstelle. Aber es hilft eben auch, das Nachdenken darüber anzuregen, was sind denn überhaupt öffentliche Güter, welche Art von öffentlichen Gütern stellen wir bereit? Und die sind eben tatsächlich sehr unterschiedlich. Und ich denke, dieses Argument mit der Einkommenselastizität als Grund für eine Steigerung staatlicher Ausgaben gilt wirklich nur für sehr, sehr spezielles Segment der öffentlichen Güter. Weil man kann auch mal darüber nachdenken, tendenziell, ob bei steigendem Wohlstand tatsächlich auch zum Beispiel die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen steigt. Das würde man empirisch vermutlich belegen können. Insofern ist es nicht ganz weit hergeholt, aber ich denke, es gibt auch tatsächlich viele öffentliche Güter, die von dieser positiven Einkommenselastizität völlig frei sind. Sie hat einen Kommentar.
Kann man damit auch die Steuerverschwendungen erklären, ein Stück weit? Also wenn ich höhere Einnahmen habe, dann verbraten es halt irgendwas, was vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Dann ist es auch schon
klar. Ja, was ist sinnvoll? Ne? Da sind wir wieder bei dem Diskurs der letzten Sitzung. Das ist ja auch ein politischer Prozess der Definition, was ist eine sinnvolle Investition für ein öffentliches Gut und wie viel. Da können wir persönliche Meinungen darüber haben, aber nicht viel mehr. Na? Aber wir kommen zu dem Punkt nachher noch bei den politökonomischen Gründen. So, die sogenannte Baumolsche Kostenkrankheit, das ist jetzt das dritte Gesetz, was Sie heute kennenlernen, nach Wagner und Brecht, jetzt auch noch Herr Baumol. Die besagt, dass die Produktivitätssteigerung für Dienstleistungen generell geringer ausfällt als die für Warenproduktion. Das ist tatsächlich ein echtes Problem für den öffentlichen Sektor. Wenn Sie sich überlegen, also ich sage ja immer so in dieser Formel der Produktion von Waren und Dienstleistungen, aber anteilsmäßig produziert der öffentliche Sektor natürlich viel, viel mehr Dienstleistungen als Waren. Also im ganzen Pflegebereich, Bildungsbereich, das sind alles Dienstleistungen, alle Lehrer, Kindergärtnerinnen und so weiter. Und wenn Sie eine Produktivitätssteigerung gesamtwirtschaftlich gesehen haben, dann führt so eine Produktivitätssteigerung in der Regel auch mit einer Zeitverzögerung zu höheren Löhnen, zu einem höheren Lohnniveau und zu einem höheren Inflationsniveau. Und die höheren Löhne werden ja zunächst mal wirklich im produzierenden Gewerbe dann wirklich in Tarifpartnerschaften ausgehandelt, aber übertragen sich irgendwann mal im Wege der Diffusion auch auf den öffentlichen Sektor. Das heißt, der öffentliche Sektor macht zwar seine eigenen Tarife für die Angestellten und für die Beamten, aber er kann sich natürlich langfristig nicht von der Entwicklung des Lohnniveaus in der Privatwirtschaft komplett abkoppeln. Das heißt, Sie stellen sich so einen Prozess vor, wir haben eine Produktivitätssteigerung, die führt zu einer Erhöhung des Lohnniveaus im produzierenden Gewerbe und irgendwann mal wird der öffentliche Sektor als Arbeitgeber für seine Angestellten und Bediensteten mit einer entsprechenden Anhebung des Lohnniveaus nachziehen müssen, einfach deswegen, weil ja auch die Preise ansteigen. Zugleich kann der öffentliche Sektor aber im nicht produzierenden Bereich nicht diese gleichen Produktivitätssteigerungen realisieren, weil halt eine Krankenpflegerin oder ein Altenpfleger pro Zeiteinheit nicht plötzlich fünfmal so viele Personen versorgen und pflegen können wie vorher. Ich kann hier vielleicht werden hier irgendwann mal Roboter hingestellt, soweit sind wir noch nicht. Das heißt, hier ist einfach sozusagen das, was ich an Effizienzsteigerung rausholen kann, ist notwendig begrenzt. Sie können Schulklassen größer machen, Sie können Hörsäle größer machen, das ist relativ leicht, aber wenn es um die intensive Betreuung von Abschlussarbeiten geht, dann sind unsere Kapazitätslimits irgendwann auch erreicht. So, das heißt, irgendwann, wenn der öffentliche Sektor mit den Löhnen für seine öffentlichen Bediensteten nachziehen muss, dann kommen ihnen relativ zu der Produktivität, die seine öffentlichen Bediensteten erzielen, die Löhne teurer als im privaten Sektor. Das ist die sogenannte Bumolsche Kostenkrankheit, die dazu führt, dass in der Langfrist Dienstleistungen verglichen zu Jobs im privaten, also im produzierenden Gewerbe relativ teurer werden. Ist dieser Mechanismus nachvollziehbar? Schön, prima. So, dann kommen wir nämlich jetzt zum zweiten Set von Erklärungsfaktoren, den politökonomischen Erklärungsfaktoren. Das sind auch fünf, die wir uns im Einzelnen noch mal kurz angucken werden. Der erste Erklärungsfaktor finden Sie wieder wunderbar so in ökonomischen Lehrbüchern, ist das sogenannte sozialdemokratische Gedankengut, das dazu geführt hat, dass Staatsausgaben zugenommen haben. Wiederum, wenn Sie die Langfristperspektive angucken, wenn Sie sich das im Zuge der Ausweitung des Wohlfahrtsstaates betrachten, dann ist dem zuzustimmen, dass natürlich Ausweitung des Wohlfahrtsstaates tendenziell sozialdemokratisches Gedankengut war und zu einer Steigerung von Staatsausgaben geführt hat. Was Sie hier sehen, ist eben Ausweitung von Partizipationsrechten, korporatistische Strukturen. Über die Parteiendifferenzthese haben wir schon gesprochen. Wer weiß noch, was die Parteiendifferenzthese besagt? Also das ist der Klassiker, dass man unterstellt, dass sozialdemokratische Parteien tendenziell in der Abwägung zwischen diesen beiden Gütern, Vollbeschäftigung oder Inflation, eben auf die Vollbeschäftigung mehr Wert legen werden und konservative oder marktliberale Parteien tendenziell auf eine Eindämmung der Inflation mehr Wert legen werden. Und das ist im Prinzip das, was hier hinter dieser Parteiendifferenzthese steht. Ich muss dazu sagen, dass die Parteiendifferenzthese empirisch auch nicht besonders gut belegt ist. Das mag tatsächlich so für die Industrialisierungsphase und die frühen Entwicklungsphasen des Wohlfahrtsstaates tendenziell noch gegolten haben, aber eigentlich jetzt, wenn wir uns die politischen Entwicklungen, also mindestens seit den 90er Jahren in den westlichen Industrienationen angucken, dann finden wir dafür nicht mehr wirklich viele Belege. Es ist im Gegenteil so, also wir haben zwar immer noch diese Ideologie des Rückzugs des Staates bei den liberal-konservativen Parteien, die geht aber nicht mehr einher mit einer fiskalischen Konsolidierungspolitik. Das ist das Interessante, sondern dass wir sehen, dass tatsächlich Steuersenkungen zum Beispiel finanziert werden durch einen, ja, im Grunde können Sie den Sozialstaat gar nicht groß abbauen, sondern Steuersenkungen werden dann tendenziell zum Beispiel durch Schuldenaufnahmen finanziert. Also in den USA sieht man es noch extremer als in Kontinentaleuropa. Wir hatten das unter Reagan und unter Bush als konservativen Präsidenten, konnte man beobachten, dass der Schuldenstand massiv in die Höhe gegangen ist und dass zugleich aber Steuersenkungen finanziert wurden. Und wir haben dann unter Clinton vor allem, der hat eine relativ konsequente Konsolidierungspolitik verfolgt und hat dann tatsächlich für seine Zeit ausgeglichene Budgets hinbekommen. Und die Prognosen jetzt für Trump sind auch die, dass er tatsächlich seine Steuersenkungen umgekehrt wiederum über Schuldenaufnahmen finanzieren wird.
Clinton profitiert aber von der enormen New Economy, dieser Tech-Blase.
Mit Sicherheit.
Nachdem Clinton ja seine Umwelt konnte und George W. an die Macht kam, ist ja die Blase geplatzt.
Das ist richtig. Also man kann es immer, das ist wunderbar, man kann sozusagen immer nur partiell erklären. Man muss immer natürlich die gesamtökonomische Entwicklung betrachten, aber es ist schwierig, es sozusagen rein diesen Ideologien zuzuschreiben. Vor allem deswegen, weil, also vielleicht tut sich Trump noch ein bisschen leichter, das bisschen an Sozialstaat wieder zu demontieren, was in den USA mühsam aufgebaut wurde unter Obama. In Kontinentaleuropa ist es nicht denkbar. Die konservativen Parteien werden nicht sozialstaatliche Leistungen zurückfahren. Das ist politisch einfach nicht verkaufbar. Das heißt, sie können sozusagen den Teil hier der Teilhabe, ja, und der Umverteilungsansprüche, der wird von konservativen Parteien nicht reduziert werden, weil es politischer Selbstmord wäre. Zugleich stehen sie aber noch für ihre Steuersenkungsideologie und wenn sie das vereinbaren wollen, dann werden sie tendenziell es über Schulden finanzieren. Also insofern haben wir hier die Parteiendifferenzthese, ist aus meiner Sicht einfach auch nicht mehr ganz zeitgemäß, die gilt bestenfalls noch so bis in die 60er, 70er Jahre hinein und auch die empirischen Belege werden tatsächlich geringer dafür. Aber es ist natürlich sozusagen von der Grundidee her, linke Parteien stehen für einen, sagen, ausufernden Staat, rechte Parteien stehen für einen Rückzug des Staates. In dieser Hinsicht kann man durchaus mit dem Erklärungsfaktor noch arbeiten. So, Verteilungskoalition. Wenn Sie sich noch erinnern, das war die letzte Sitzung, genau, wo wir über den perfekten und den imperfekten politischen Prozess gesprochen haben. Da haben wir im Prinzip die Grundlagen gelegt für dieses Argument der sogenannten Verteilungskoalitionen, indem wir uns klargemacht haben, dass Entscheidungen darüber, welche öffentlichen Güter produziert werden, in welcher Menge sie produziert werden und woraus sie finanziert werden, werden politisch geschlossen. Und in der Regel haben wir politische Entscheidungsgremien, die relativ groß sind und die auch heterogen zusammengesetzt sind. Und in diesen Gremien werden verschiedene Interessen repräsentiert. Und was man dann beobachten kann, also diese Begriffe, die stammen vor allem aus der amerikanischen Parlamentsforschung. Die basieren auf empirischen Studien zu Abstimmungsverhalten, vor allem im Repräsentantenhaus, aber teilweise auch im Senat. Was man eben sieht, ist, während wir in Deutschland ja ein sehr stark fraktionsorientiertes Abstimmungsverhalten haben, wird in den USA relativ frei abgestimmt über Gesetze. Das heißt, irgendjemand, der ein Gesetz einbringen möchte, braucht dafür Unterstützer und wirbt für diese Unterstützung wirklich individuell unter den Kongressabgeordneten. Und man leiht sich wechselseitig Stimmen. Das heißt, jemand, der Interesse daran hat, ein Gesetz durchzubringen, das den Anbau von genmanipulierten Mais im Mittleren Westen subventioniert, wird sich Unterstützer suchen unter Abgeordneten, die überhaupt nicht aus dem Mittleren Westen kommen, denen deswegen das Thema völlig egal ist, aber die vielleicht aus irgendeinem starken Staat kommen oder vielleicht aus einem Staat mit einer starken Autoindustrie. Und die sagen dann, okay, du kriegst jetzt meine Stimme für die Subvention für den genmanipulierten Mais, aber wenn ich das nächste Mal eine Senkung der Mineralölsteuer fordere, dann gibst du mir deine Stimme. Also das sind Verteilungskoalitionen, diese sogenannten Advocacy Coalitions oder auch das, was hier als Pork-Barrel Politics bezeichnet wird. Also sozusagen jeder Politiker in Washington macht vor allem Politik für seinen eigenen Schweinestall und versucht sozusagen für seine Heimat-Community, die ihn entsandt hat, das Maximum rauszuschlagen. Dafür tritt er dann eben als politischer Unternehmer auf, indem er bestimmte Politiken vorschlägt und dafür Unterstützer wirbt und im Gegenzug bei Politiken, die für ihn und für seinen Staat nicht wichtig sind, dann die Stimmen zur Verfügung stellt. Genau das Gleiche wird auch durch dieses Log-Rolling beschrieben, das ist auch dieses wechselseitige sich unterstützen. Und manchmal, das ist sehr typisch auch für den deutschen Fall, werden eben ganze Pakete geschnürt, wo dann verschiedene Interessenkoalitionen irgendwelche Vorteile rausziehen. Insgesamt besagt diese Diagnose, genau wie Blankhardt in der vergangenen Woche über den imperfekten politischen Prozess, dass durch diese Tauschgeschäfte, in denen jeweils kleinere Interessengruppen sozusagen sich anhängen an größere Koalitionen und sich wechselseitig ihre Stimmen zuschieben, dass auf diese Weise möglicherweise im Aggregat zu viele öffentliche Güter und Dienstleistungen produziert werden, weil halt jeder mal was abkriegen muss, dass sozusagen das Optimum weit überschritten ist und das Ganze wird auf Dauer teuer und führt eben zu einem Wachstum an staatlicher Aktivität und staatlichen Ausgaben. Eine ähnliche Diagnose haben wir in Deutschland mit der Politikverflechtungstheorie, die eben auch sagt, wir haben immer Entscheidungen, die mit ganz, ganz vielen Akteuren getroffen werden, wo jeder zustimmen muss und jeder stimmt nur dann zu, wenn er irgendwas davon bekommt. Und so werden halt in der Regel auch Umverteilungsentscheidungen letztlich in Verteilungsentscheidungen transformiert. Also ich kann nicht eine Entscheidung politisch durchbringen, die darin besteht, dass ich bestimmten Akteuren spürbar was wegnehme, das könnten die zu Hause nie verkaufen, sondern in der Regel wird man versuchen, irgendwo dann ein Tauschgeschäft zu etablieren und sagen, ihr müsst zwar hier was hergeben, aber woanders bekommt ihr was. Schönes Anschauungsbeispiel hierfür sind die jüngsten Verhandlungen zur Reform des Länderfinanzausgleichs. Die liefen über 4 Jahre mehr schlecht als recht, weil es immer klar war, wenn wir wirklich an das Finanzausgleichsschema ran wollen, dann bedeutet das natürlich, dass irgendwelche Länder möglicherweise hinterher weniger Geld bekommen, als sie vorher bekommen haben. Und das Ganze hat dann Fahrt aufgenommen, als von Seiten des Bundesfinanzministers klar wurde, dass er bereit ist, 7 Milliarden Euro in diesen Deal reinzulegen. Und damit konnte man sozusagen sämtliche Akteure, die ansonsten möglicherweise sich schlechter gestellt hätten, mit einkaufen und dafür sorgen, dass im Ende ein Verteilungsergebnis rauskommt, bei dem alle sich besser stellen. Das sind Mechanismen des politischen Prozesses, die dazu führen, dass insgesamt Staatsausgaben wachsen, weil man eben keinen schlechter stellen kann, der möglicherweise dessen Stimme gebraucht wird, um ein Ergebnis zu erzielen. Der politische Wettbewerb wird häufig auch verantwortlich gemacht für Ausgabensteigerungen. Hier steht das Stichwort Wahlgeschenke oder politisch induzierte Konjunkturzyklen. Das ist was, was wir wunderbar empirisch beobachten können, auf Landesebene, auf Bundesebene, alle Jahre wieder oder alle 4 Jahre wieder. Und was ich immer faszinierend dabei finde, ist, dass der rationale Wähler überhaupt nicht rational ist, sondern tatsächlich sich überhaupt nicht mehr erinnert, welche Versprechen gemacht oder gebrochen worden sind oder welche unsinnigen Geldgeschenke gemacht wurden. Also wir können das an zahlreichen Policies belegen, dass das tatsächlich Ausgabenbeschlüsse waren, die sachlich wenig Gründe für sich hatten, aber die zu bestimmten Zeiten bestimmte Klientelen begünstigt haben. Und das heißt, das ist etwas, was natürlich funktioniert. Und wie bei allen Ausgaben, also Ausgaben, die dadurch entstehen, dass der Staat zusätzliche Leistungen bereitstellt. Stichwort Mütterrente beispielsweise. Oder Stichwort Mütterrente finde ich ja persönlich noch irgendwie nachvollziehbar. Stichwort Rente mit 63, wesentlich schwerer nachvollziehbar. Das sind Dinge, die sind dann in der Welt und die nimmt man nicht mehr weg. Weil man ja auch, wenn man sie wegnehmen würde, wieder irgendwelche Wähler verärgern würde. Und das kommt schlecht. Das heißt, alle Ausgaben, die auf die Weise beschlossen wurden, bleiben in der Regel bestehen. Und das führt natürlich im Aggregat schon dazu, dass auch weitere Staatsausgaben insgesamt anwachsen. Und begünstigt wird das Ganze durch die sogenannte Finanzierungsillusion, dass der Wähler zwar die Vorteile der öffentlichen Leistung unmittelbar merkt, in der Erhöhung des Kindergelds um 2 Euro, hurra, da können wir jetzt echt Purzelbäume schlagen, aber die unmittelbaren Lasten, die eben dadurch entstehen, dass ja diese zusätzlichen Ausgaben finanziert werden müssen, Steuererhebung, Steuererhöhung oder auch Schulden, sind wesentlich zeitlich verzögert spürbar. Das begünstigt insgesamt im politischen Wettbewerb eine Ausgabensteigerung. Ein weiterer Erklärungsfaktor, da werden wir ganz zum Ende der Vorlesung nochmal darauf zurückkommen, wenn es um den Prozess der Budgetaufstellung geht, besteht darin, dass man sagt, dass die Möglichkeit, bestimmte Ausgaben zu tätigen, wird im bürokratischen Wettbewerb, im Kabinett zum Beispiel in Berlin, ist sozusagen die Macht eines großen Ressorts, das über viele Ausgaben bestimmt, ist zugleich irgendwie auch eine Bestätigung für den Minister und für die Chefbürokraten in so einem Ministerium. Deswegen wird keine Behörde, keine Institution, kein Ministerium freiwillig zum Beispiel Programme wieder abschaffen, diesmal an Land ziehen konnte oder auch kleinschneiden, sondern dieses Beharrungsvermögen der Bürokratie führt dazu, dass auch Ausgaben, die jetzt nicht zwingend notwendig sind, einfach fortgeführt werden, weil man nicht freiwillig sie wieder abgeben möchte, sodass auf die Weise eine Reduktion des Gesamtbudgets nur sehr schwer möglich ist. Auch hierzu noch eine kleine Anekdote. Als 2011 die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg an die Macht kam, haben sie unter anderem es war wirklich ein sofortiger Stopp sämtlicher Förderprogramme verhängt, die im Land liefen. Wenn man sich den Landeshaushalt mal anschaut, dann stellt man fest, dass Förderprogramme einen nicht unerheblichen Ausgabenposten darstellen. Das lag nicht daran, dass die grün-rote Regierung gesagt hat, wir wollen nicht mehr fördern, sondern dass sie gesagt haben, da sind so viele alte Zöpfe dabei und es ist so schwierig, die abzuschneiden, das ist jetzt sozusagen ein Gelegenheitsfenster. Und sie haben dann sich 1 oder 2 Jahre Zeit genommen, mit einer kleinen Kommission diese Förderprogramme geprüft und danach entschieden, welche Förderprogramme fortgeführt werden und welche eingestellt werden. Ich habe nicht überprüft, was dabei rausgekommen ist, ob vielleicht mit 99% aller Förderprogramme fortgeführt wurden. Ich will auch keine Werbung für eine bestimmte Regierung machen, aber das sind natürlich ganz seltene Gelegenheiten, wo man tatsächlich mit diesem Beharrungsvermögen mal versuchen kann, politisch zu brechen und auch Dinge tatsächlich wieder rückzuführen. So, und im gleichen Kontext wie dieses Beharrungsvermögen der Bürokratie wird auch in der Literatur argumentiert, dass die Regeln der Budgetbildung selber einen Faktor darstellen können dafür, dass Ausgaben wachsen oder dass im Gegenteil eben sagen Ausgabenwachstum begrenzt werden kann. Auch das werden wir später dann, wenn wir den Budgetzyklus uns anschauen, nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Man unterscheidet einerseits einen Bottom-up gegenüber einem Top-Down-Mechanismus zur Bestimmung des Gesamtbudgets und die Literatur geht davon aus, dass der Top-Down-Mechanismus der sparsamere sei. Also wenn ich zunächst eine Obergrenze für ein Gesamtbudget festlege und sage, so, ihr könnt euch jetzt darum kloppen, wer welchen Anteil von dem Gesamtbudget bekommt, wird das Gesamtbudget insgesamt geringer ausfallen, als wenn ich jedem Ressort sage, sagt mir doch, wie viel Geld ihr braucht und dann aggregieren wir das. Ob das empirisch so ist, ist nicht so eindeutig. Also es gibt da schöne Vergleichsstudien. Deutschland hat lange Zeit mit dem Bottom-up-Stil gearbeitet und sich damit nicht deutlich höher verschuldet als andere, die top-down gearbeitet haben. Nichtsdestotrotz haben wir seit 2011 auch bei uns in Deutschland eine Umstellung der Budgetbildung vom Bottom-up auf den Top-down-Prozess im Zusammenhang mit der Einführung der Schuldengrenze. Also man geht hier davon aus, dass tatsächlich solche Regeln zur Budgetbildung eben Grenzen darstellen können für ein Ausgabenwachstum. Und ähnlich unterscheidet man den Delegations- gegenüber dem Vertragsstil. Im Delegationsmodell, das ist das, was wir hier in Deutschland haben, ist eine Person, nämlich der Finanzminister, ist sozusagen der Bremsblock für Ausgabensteigerungen. Das heißt, der hat eine institutionalisierte Veto-Position und muss gegenüber allen anderen Budgetanforderungen der anderen Ressorts immer sagen, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, müssen wir kürzen, denk nochmal drüber nach. Das ist persönlich, psychologisch nicht leicht auszuhalten. Ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass unsere Finanzminister in der Regel eine besondere Dickköpfigkeit mitbringen mussten, um ihren Job zu machen. Und es hängt natürlich auch sehr stark dann wirklich davon ab, wie ein individueller Finanzminister diese Veto-Position ausfüllen kann. Deswegen geht man davon aus, in einem Vertragssystem, wo zum Beispiel Verteilungen des Budgets auf verschiedene Ressorts in Koalitionsverträgen festgelegt werden oder auch in jährlichen Regierungsverhandlungen, dass man hier tatsächlich das Ausgabenwachstum auch effektiver begrenzen kann. Das heißt, hier sind wir jetzt in diesen institutionalistischen Fragen, die möglicherweise auch einen Effekt haben, aber einen relativ kleinen Effekt. Wenn Sie sich insgesamt diese ganzen Faktoren, die wir jetzt angeguckt haben, nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, vielleicht im Tutorat oder auch zu Hause, dann werden Sie feststellen, dass ich bei fast allen irgendwo ein bisschen Wasser in den Wein geschüttet habe. Viele sind empirisch nicht klar belegt, manche sind sehr mittelbar in den erwartbaren Effekten, aber im Aggregat haben Sie sozusagen einfach hier ein Angebot an verschiedenen Variablen, die auch in der empirischen vergleichenden Staatstätigkeitsforschung regelmäßig überprüft werden und die einfach sozusagen zum Kernbestand der Staatstätigkeitsuntersuchung gehören, egal ob die jetzt jeder Einzelne besonders gut belegt oder nicht belegt sind. Ich würde an der Stelle zum Ende kommen und wir sehen uns nächste Woche.